Jesus weint. Er will nicht weinen. Er hat sich nicht entschieden zu weinen. Es ist über ihn gekommen. Niemand nimmt sich vor zu weinen. Das kommt einfach. Da laufen die Gefühle über. Wenn man verzweifelt ist oder tief enttäuscht, wenn mir innerlich etwas richtig wehtut, wenn ich trauere, wenn ich Angst habe, wenn ich völlig überfordert mit einer bestimmten Situation bin und mich hilflos fühle, dann weine ich. Wenn das Herz wehtut, die Seele trauert, wenn ich kein Licht mehr sehe, dann weine ich, so wie Jesus weint. Täglich werden in Deutschland 40 Badewannen Tränen geweint. Jeden Tag 40 Badewannen voll. Kindertränen, Freudentränen, ich hoffe auch Männertränen. Denn bei uns gilt immer noch: Junge, wein nicht, heul nicht so rum, eine Heulsuse bist du, heul leise. Der Mann Jesus weint. Das finde ich stark. Wenn Männer weinen, wenn Tränen echt sind. Bei Beerdigungen ermutige ich immer die Menschen, halten Sie nichts zurück. Ich finde es eher komisch, nicht zu weinen am Grab eines lieben Menschen. Tränen sind echt und ehrlich und alles, was rausgeht, das tut gut. Jesus weint über Terror. Jesus weint über Hass und Blut. Jesus weint über Gewalt. Ein katholischer Priester wird bei der Messe ermordet. In München werden Menschen erschossen. In Nizza viele grausam überfahren. Und. In Israel ist das Grausame Normalität. Terror und Krieg gibt es dort seit Jahrzehnten. Als ich dort war, habe ich das gehört, in der Nähe vom Gazastreifen an der Grenze. Ich war im Kibbutz und täglich flogen die kleinen Qassam-Raketen 30, 40 Zentimeter vom Gazastreifen rüber nach Israel. Die Kinder haben im Sandkasten gespielt. Es ist normal, das, was einige von den Älteren unter uns noch kennen: Fliegeralarm, Schutzbunker, Soldaten präsent überall. Das ist in Israel bis zum heutigen Tag normal. In jedem Supermarkt werden die Rucksäcke kontrolliert und Jesus weint. Jesus weint über Israel auch seit vielen Jahrhunderten. Dass Jesus weint, ist uns nicht so nahe. Es steht zweimal in der Bibel. Als sein guter Freund Lazarus stirbt, weint Jesus. Als Jerusalem vor ihm liegt, weint Jesus. Wir haben es im Evangelium gehört, er ist auf dem Weg nach Jerusalem zum Fest. Er kommt von Bethanien her auf den Ölberg. Und dieser großartige Blick, wer den schon mal erleben durfte, vom Ölberg herab auf Israel, auf Jerusalem schauen, auf den Berg, den Tempel, eine großartige Stadt, das pulsierende Leben. Und Jesus wird jubelnd empfangen mit Palmzweigen. Und Jesus macht nicht mit. Er schaut auf die Stadt und weint. Wirklich, es überfällt ihn ein lautes Schluchzen. Dominus flevit, der Herr weint, Latein. Dominus flevit, so heißt die Kapelle, die Kirche, die man genau an den Ort dort auf dem Ölberg hingebaut hat. Sie hat die Form einer Träne und erinnert an diese Geschichte. Bekannt ist das Bild, das Foto, durch ein Fenster, durch ein Metallgitter mit einem Kreuz, und das Kreuz ist auf die Grabeskirche gerichtet, dort, wo man meint, Jesus sei gekreuzigt und auferstanden. Warum weint Jesus über Jerusalem? So eine schöne Stadt, so ein jubelnder Empfang und Jesus weint. Warum? Weil er mehr sieht. Er hat vor seinem inneren Auge einen prophetischen Blick, wie diese Stadt einstürzen wird. Politisch kam es 40 Jahre später genauso. 70 nach Christus gab es genauso einen Belagerungswall, wie er angekündigt hat. Im Jahr 135 wurde der Bar Kochba-Aufstand blutig niedergeschlagen. Der Tempel zerstört, das Volk zerstreut, die Stadt dem Erdboden gleichgemacht, so wie Jesus gesagt hat. Das Volk Gottes zerstreut in alle Welt über 1800 Jahre bis Mitte des letzten Jahrhunderts. Vom Tempel blieb nicht mehr viel übrig und sein geliebtes Volk hat ihn selbst nicht erkannt als Retter, als Sohn Gottes, als Erlöser. Als Jesus das alles realisiert im Anblick der Stadt, ergreift ihn das so sehr, dass er weinen muss. Aber warum macht er denn nichts? Warum ändert er denn nichts? All den Unfrieden, all den Terror, all dem Hass, warum macht er denn nichts? Das frage ich. Zeigen seine Tränen, dass er hilflos ist? Es bleibt eins der größten Geheimnisse Gottes, warum Jesus seine Allmacht, seine Kraft zurückhält. Er lässt die Stadt verderben. Es bleibt ein Geheimnis. Vielleicht das Geheimnis der Verstockung der Juden und die Einpfropfung der Heiden in den Ölbaum, wie Paulus in Römer 9 schreibt. Es bleibt ein Geheimnis. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als uns mit den Tränen zu beschäftigen. Die Tränen von Jesus zeigen uns erstens, Jesus sehnt sich nach Frieden. Nach Frieden in der ganzen Welt. Jesus sehnt sich nach Frieden in unseren Dörfern, in unseren Familien. Jesus sehnt sich nach Frieden in Israel, in Jerusalem. Jerusalem, da steckt der Shalom, der Frieden drin. Jerusalem, Jerusalem heißt einfach übersetzt Stadt des Friedens. Es zeigt seine große Liebe, die große Liebe eines Juden zu seiner Stadt. Jesus sehnt sich nach Frieden. Zweitens zeigt es aber auch, Jesus ist durch und durch Mensch. Er ist mitfühlend. Das passt nicht in unsere Zeit. Das hat noch nie gepasst, dass ein Mann weint, dass der Gott weint. Viele fromme Leute haben in den ersten Jahrhunderten versucht, diesen Satz aus der Bibel rauszustreichen. Ein heulender Heiland, das gibt's nicht. Doch wer sich auf diese Tränen einlässt, erkennt das Herz Gottes. Der allmächtige Schöpfer hat ein mitfühlendes, ein teilnehmendes Herz. Er hat ein Herz voller Sympathie und voller Liebe. Ein Backofen voller Liebe, hat Luther gesagt. Keine andere Religion hat so einen Gott, einen menschlichen, einen weinenden Gott. So ist Jesus. Er fühlt mit dir, mit mir. Er ist nicht weit weg, er ist ganz nahe, ganz Mensch an meiner Seite. Er weint. Jesus weint über Jerusalem, so wie er über jede Stadt und über jedes Dorf, über jedes Land heute weint. Jesus weint über Stangengrün. Jesus weint über Hirschfeld, Ebersbrunn, über Wildenau. Jesus weint über die Menschen, über den Unfrieden. Jesus weint über den Unglauben. Ein Pfarrer aus dem letzten Jahrhundert, Walter Stählin, er hat etwas provokant Folgendes formuliert. Muss Jesus nicht weinen über so viel Streit in der Kirche, über all das leere Gerede und über die tödliche Neigung, vor der entscheidenden Aufgabe auszuweichen, in allerlei Nebensachen und Nichtigkeiten? Ich frage uns alle, jeden Einzelnen und unsere ganze Kirche, sind wir selbst für den Herrn Jesus Christus ein Anlass zu Zorn und Tränen oder zu Lobpreis und Dank? Provokant lasse ich das mal so stehen. Weint Jesus über mich? Worüber weint er? Ich bin ihm nicht egal. Wenn ich über jemanden weine, bin ich ihm nicht egal. Jesus weint, aber er wütet auch. Es schließt sich gleich danach die Tempelaustreibung an. Jesus kommt zu seinem Vater in den Tempel, dort, wo Gottes Gegenwart greifbar ist, ins Allerheiligste. Und er räumt auf. Ihm passt es dort nicht. Ihm stehen einige Dinge im Weg zur Beziehung zum Vater. Das ist Jesus nicht egal. Er räumt auf. Wo haben wir unser Bethaus, unsere Kirchen zur Räuberhöhle gemacht? Wie verhalte ich mich in der Kirche? Was läuft bei uns in der Kirche ab? Was muss bei uns aus dem Weg geräumt werden? Jesus räumt die Händler aus dem Weg. Da geht es um Geld, aber es geht um die Opfertiere. Die Leute wollten sich dort und konnten sich dort ein Opfertier kaufen, was sie sofort Gott opfern konnten. Es war ein frommer Betrieb. Es war nichts völlig Verkehrtes. Aber Jesus sagt, ihr braucht keine anderen Opfer mehr. Ich genüge. Das haben die Menschen nicht verstanden. Wie verhalte ich mich in der Kirche heute? Das ist das eine. Zum anderen aber auch, unsere Kirchen sind keine Nachfolger des Tempels. Im Neuen Testament ist deutlich, jeder Christ ist der Tempel. In jedem Christen wohnt Gott selbst. In jedem Christen wohnt der Heilige Geist. Wir brauchen keinen Tempel mehr. Du bist der Tempel Gottes. Und dann heißt es, bist du eine Räuberhöhle oder bist du ein Bethaus? Was muss Jesus bei dir aufräumen, aus dem Weg räumen? Bist du ein Bethaus? Bist du eine Räuberhöhle? Am Rand der Lüneburger Heide in Grelingen gibt es ein geistliches Zentrum. Heinrich Kemner hat es gegründet im letzten Jahrhundert. Er hat begonnen mit einer Drogenarbeit auf einem Bauernhof. Einmal wird erzählt, wie ein junger Mann, ein Drogenabhängiger, aufgibt. Er will den Hof verlassen und zurück nach Hamburg. Die Therapeuten haben mit ihm gesprochen, der Pfarrer hat mit ihm gesprochen. Es hilft alles nichts. Der junge Mann ist fertig. Rückfällig. Er macht sich reisefertig und verabschiedet sich von dem 80-jährigen Pfarrer. Heinrich Kemner fängt an zu weinen, als er ihn sieht. Es rührt ihn so sehr, dass dieser junge Mann wieder zur Nadel greifen will. Er dreht sich weg und weint. In dem Moment bleibt der Drogenabhängige stehen und kehrt um. Er wird gesund und wird ein engagierter Mitarbeiter. Nicht das Reden. Das Mitleid, die Tränen haben ihn verändert. Worüber wir weinen, das zeigt, wo unser Herz ist. Jesus weint voller Liebe für uns. Er sammelt alle Tränen wie in einem Krug, heißt es Psalm 56. Und er wird unsere Tränen abwischen am Ende aller Zeiten, heißt es in der Offenbarung. Kannst du eigentlich noch weinen? Wann hast du das letzte Mal geweint? Und worüber weinst du? Weint mit den Weinenden, heißt es in der Schrift. Papst Franziskus hat in dieser Woche das KZ in Auschwitz besucht und hat im Vorfeld gebetet, Gott gebe mir die Gnade zu weinen. Je näher wir zu Gott kommen, desto näher kommen wir auch zu Menschen. Und vielleicht weinen wir dann auch. Oft weinen wir um niemanden, weil unsere Liebe zu klein ist. Und so schließe ich mit dieser Geschichte. Ein Heiliger, ein Christ, trug eine goldene Krone. Als er in den Himmel kommt und sieht, dass die anderen Christen juwelenbesetzte Kronen tragen, da fragt er, warum hat meine Krone keine Juwelen? Und der Engel antwortet, weil du keine gegeben hast. Diese Juwelen sind die Tränen welche die Christen auf der Erde für andere vergossen haben. Du hast keine Tränen für andere geweint. Wie konnte ich, fragte der, wo ich so glücklich war in der Liebe zu Gott? Das ist viel, sagt der Engel, das ist viel, du hast eine goldene Krone. Aber Juwelen sind nur für die, die für andere weinten. Amen.